One Piece für zwei.
Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 77. Folge von One Piece für zwei. Der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche, wie letzte Woche angekündigt, kommt keins raus. Allerdings bin ich diese Woche endlich wieder nicht alleine hier, sondern habe an meiner Seite endlich wieder den Pascal mit dabei.
Hallo meine Freunde, Gott, wie habe ich euch alle vermisst letzte Woche.
Wirklich, ich habe dich vermisst, alle haben dich vermisst. Was auch unter anderem ne, die Kommentare von der letzten Folge anzeigen, denn ich habe da vielleicht unauffällig danach gebeten, dass die dir sofort gute Besserung wünschen sollen. Und das wurde natürlich auch gemacht. Aber freut mich, dass du wieder hier bist.
Es freut mich, wieder hier zu sein. Ne? Unglücklicher Ausfall letzte Woche, wirklich. Gab Stress mit ne, weg und bli und wann hat man Zeit und dann werde ich noch krank. Das war nichts, meine Freunde, das war gar nichts.
Ja.
Aber heute natürlich, ne, es wird wieder mein Senf zu dem Chapter dazugegeben. Darauf könnt ihr euch freuen, meine Freunde.
Eben. Das Gute ist ja, ihr bekommt ja in der Regel nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Aber ich sag mal so, es war noch nie eine One Piece für zwei Folge so kurz davor, nicht released zu werden, aufgrund einfach verschiedener Situationen, wie hier die von letzter Woche. Aber es hat geklappt. Wir haben unseren Rhythmus eingehalten. Seit 77 Hell, Folgen yeah. Ohne Unterbrechung. So. Okay. Was haben wir heute zu tun, Pascal? Wir haben heute nochmal dein Senf zu hören zu Chapter 1102. Mich interessiert das sehr. Wirklich, muss ich auch wirklich sagen, ne? Chapter 1102 war wirklich so ein Chapter, wo ich mir gedacht habe, Junge, da hätten wir uns beide wirklich auch ins Delirium reden können, wenn wir das direkt vor Ort aufgenommen hätten. Das wäre crazy gewesen. Vor allem, wenn ich blind reingegangen wäre. Weißt du? So, ja, hätte ich es komplett überhauen, das Ding. Genau. Ansonsten würde ich sagen, überrascht, lasst euch einfach überraschen. Noch zwei Hinweise zu Beginn. Zum einen, wie gerade gesagt, haben wir letzte Woche eine Umfrage gestellt und eben ein Q&A. Das Q&A war, sagt sofort, gute Besserung an Pascal. Da hat sich einmal Windsmoke gemeldet mit gute Besserung, Pascal. Wünsche euch schöne Weihnachten mit euren Liebsten. Danke für alles dieses Jahr. Ihr wisst, wie sehr ihr mir helft. Hoffentlich geht euer Instagram bald wieder. Liebe Grüße, Julius. Und Luis hat geschrieben, gute Besserung. Zu der Instagram-Sache. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Wir werden aktuell so ein bisschen geghostet. Ich habe seitdem keine neue Mail bekommen, keine neue Erinnerung. Vielleicht haue ich da nach der Folge nochmal den Support an, weil irgendwas muss da gemacht werden. Das ist auch wirklich kompletter Quatsch. Das ist wirklich komplett Quatsch.
Ja, das ist komplett Quatsch. Ja. Ich bedanke mich natürlich auch noch für die Besserungswünsche. Ne? Bin mir sicher, dass die auch geholfen haben bei meiner Recovery. Ne? Daran glaube ich fest.
Muss. Genau, und auf die Umfrage mit quasi Weihnachten, Fragezeichen, haben wir 4 Stimmen auf Ja bekommen, 1 Stimme auf Nein, 1 Stimme auf Hauptsache Saufen, 1 Stimme auf Hauptsache Essen, 2 Stimmen, wo ich einfach nur auf die Tastatur gekloppt habe und eine Antwort auf, also 1 Stimme auf Hab Socken bekommen mit einem traurigen Smiley und da würde ich einfach sagen, F an die Person mit den Socken. Wird schon wieder. Wird also
da
besser.
Muss ich ja jetzt aber mal hinterfragen, Weihnachten und Hauptsache Saufen. Das muss ich sagen, finde ich weird.
Oh, komm drauf. Also, jein. Ich sag mal so, die meisten Clubs haben ja an Weihnachten tatsächlich geöffnet. So als Special-Veranstaltung.
Ja.
Dass die Leute, die dann einfach flüchten wollen, eben von ihrer Family, dann einfach eben feiern gehen.
Fair.
Fair, oder? Also,
ja, fair. Habe ich einfach nicht dran gedacht, an den Aspekt.
Ja.
Das ist schon sehr true.
Finde ich nachvollziehbar in den ein oder anderen Fällen. Genau. Nee, Pascal, dann würde ich einfach sagen, the stage is yours. Heute kannst du uns nochmal über Chapter 1102 berichten.
Jawohl, das mache ich lieben gerne. Chapter 1102 und natürlich erstmal eine First Impression. First Impression, ich hatte das Chapter gelesen, als es rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, das war Donnerstag abends, glaube ich. War das auf der Seite veröffentlicht, wo wir das immer lesen. Und mich hat es wirklich du hast das auch selber in der letzten Folge angesprochen gehabt, ein paar Mal, meine ich sogar, dass du da Gänsehaut bekommen hast. Und das war eine super ähnliche Situation bei mir, ich habe das Chapter bekommen und ich habe es, erste Situation habe ich es kurz überflogen. Und beim Überfliegen habe ich schon gemerkt, okay, erstens, wir sind immer noch komplett im Flashback. Was wir ja Ende letzte Chapter tatsächlich erwartet haben, in diesem Chapter nicht mehr der Fall sein wird. Ne, letzte Chapter hat sich schon stark nach dem Ende des Flashbacks angefühlt. Und wir waren uns da ziemlich einig auch und auch ziemlich sicher, dass es dieses Chapter wieder auf Eckhead weitergeht. Das, ich habe erstmal festgestellt, okay, ne, das ist nicht der Fall. Hab dann aber auch super schnell realisiert, um was es genau in dem Chapter geht. Und das, muss ich sagen, war wirklich, wirklich unglaublich stark executed von Oda. Der emotionale Aufbau in diesem Chapter, was Storytelling angeht, ist actually insane, dass wir die Journey von Bonnie und Ruffy, die Elemente in Zusammenhang mit Kuma aus seiner Perspektive nochmal bekommen, mit dem emotionalen Hoch, das von Vegapunk effektiv der Killswitch umgelegt worden ist. Unglaublich stark. Also wirklich ein unglaublich starkes Paneling und Pacing in diesem Chapter. Danke, Leistung. Wirklich, wirklich ein starkes, starkes Chapter. Und wenn wir den Jahresflashback heute gemacht hätten, nicht schon in einer früheren Folge, wäre das hier 100% ein Contender für Chapter des Jahres gewesen.
Ja.
Es hat mich komplett umgehauen und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass wir zum Ende des Flashbacks nochmal so einen Banger bekommen.
Ja, vor allem, weil wir davon ausgegangen sind, dass quasi schon alles erzählt wurde, plus minus in die Richtung. Wir haben ja gedacht, okay, was will jetzt hier Oda noch erzählen? Der Kuma-Flashback, wir wissen ja alles. Aber dass wir eben nochmal eine Erklärung bekommen, was eben auf Sabaody abgegangen ist, was auf der Thriller-Bug abgegangen ist, wie so Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind. Und quasi, ne, die auch diesen Moment eben von diesem Killswitch, wie du gerade gesagt hast, eben nochmal erleben, ist halt ultra, ultra interessant.
Ultra interessant und ultra stark
umgesetzt. Eben, vor allem auch mit diesem letzten Willen, der dann eben nochmal am Ende nochmal mit reingebracht wird, warum eben Kuma die Sunny verteidigt hat, warum er sich dahingestellt hat. Und auch, es ist relativ am Ende, wo er eben nochmal so schnell gezeigt bekommen, wie Kumas Leben abgelaufen ist. Crazy.
Ja, diese Collage am Ende, die durch sein Leben rennt und in diesen Panels, wo man ihn quasi rennen sieht, zwischen den Panels, wo man die ganzen Personen sieht, die ihm wichtig waren in seinem Leben, die Rennposition, die er einnimmt, wenn man das aneinander reiht, ergibt quasi auch den Sun God Nika Dance. Und das sind diese kleinen Details in diesen unglaublich emotionalen Momenten, die mich dann auch tatsächlich einfach umgehauen haben. Ich habe das gelesen und ich bin in meinem Stuhl zurückgefallen und ich dachte mir, wow!
Ja. Ja.
Unglaublich, unglaublich stark. Natürlich für Kuma. Ne? Unglaublich stark für Kuma. Was man aber auch sagen muss, ein unglaublich starkes Chapter für Vegapunk.
Ne? Ja. Ja.
Vegapunk Character Building, ich habe es schon mal angesprochen gehabt in einer von den letzten Folgen. Warum auch immer, gibt es Menschen, die wollen, dass Vegapunk böse ist, dass er irgendwelche höheren Hintergedanken hat mit allem, was er tut. Und dieses Chapter hat mich persönlich dann auch mal sehr gefreut zu sehen, dass Vegapunk sich auch wirklich angefreundet hat mit Kuma und Bonnie in diesen 2 Jahren, in diesem halben Jahr, wo er mit Bonnie zu tun hat und dann in diesen 1,5 Jahren danach noch, wo er die Modifikation an Kuma immer wieder vorgenommen hat. Wie nah sich die beiden gekommen sind, wie enge Freunde die geworden sind und wie emotional Vegapunk selber geworden ist, als er diesen Killswitch umgelegt hat, dass er da wirklich zusammengebrochen ist und in Tränen ausgebrochen ist. Unglaublich wichtiger Moment für ihn, der einfach zeigt, dass auch ein Vegapunk mit all seinem Intellekt und all seinen Träumen und Ambitionen immer noch ein Mensch ist und immer noch ethische und moralische Werte hat und diese auch vertritt und es ihn schmerzt, diese zu übertreten. Und das ist was, das haben wir bisher gesehen gehabt, dass er, ne, diese Auseinandersetzungen mit Saturn hatte. Aber wir haben nicht das maximale Extent gesehen davon, was passiert, wenn er es überschreitet, wenn seine Moral nicht nur auf die Probe gestellt wird, sondern er direkt gegen seine eigene Moral vorgehen muss, aufgrund eines größeren Ziels, aufgrund einer höheren Gewalt. Und da muss ich sagen, war dieses Chapter auch unglaublich wichtig für ihn und unglaublich wichtig darin, Vegapunks Charakter einzuordnen und ihn besser placen zu können, wo er genau steht.
Ja, ja.
Hat mich mega gefreut, das zu sehen.
War ultra spannend und ultra wichtig auch, wie gesagt.
Ja, ja, ja. Weißt du, bist du vorgegriffen? Ich gehe einfach mal wieder zurück an den Anfang des Chapters, gucke ich nochmal durch. Klar, Aufbau von Bonnie, ne, wie sie ihr Piratenleben angefangen hat und so. Aber ich denke, ich ist nicht allzu viel zu sagen. Das hast du in der Chapter Review ja schon getan. Und da denke ich, hast du auch genügend zu gesagt.
Eben nur, dass wir hier Soon to be Crew-Mitglied jetzt auch als Crew-Mitglied Mitglied haben.
Richtig, richtig.
Ja. Jetzt können wir quasi nur noch nennen Soon to be Dead.
Soon to be Dead Crew-Mitglied. Korrekt, korrekt, korrekt. Das nochmal zu sehen mit Ace und Jinbei und Ruffys First Bounty und so, mega nice. Was mir auch noch sehr gefallen hat inmitten dieses Chapters, ist, dass Oda das extra eingebaut hat, dass Vegapunk sämtliche Erinnerungen von Kuma erhält, basically. Wir wissen, die Erinnerungsbubble von Kuma war da, ne? Bonnie war drin, hat sich das angeguckt, blibablub, klar. Aber ich hatte mir da einfach noch nicht die Gedanken drüber gemacht, dass Vegapunk das quasi auch alles gesehen hat. Und für Vegapunk, für einen Menschen, die vollständigen Erinnerungen eines anderen Menschen in sich aufzunehmen, zu erhalten, alles über diese Person zu erfahren, ne? Nicht nur ab und zu mal Einblicke, was in dem Leben passiert ist, irgendwelche Key Moments zu sehen, sondern wirklich on a day-to-day basis das Leben eines Menschen auf einmal im Kopf zu haben, bis ins kleinste Detail alles erlebt zu haben, das muss was mit dir machen, auch mental. In dem Moment, ne, sämtliche privaten irgendwie Inhibitions, die man hat oder so, werden alle null und nichtig. In dem Moment, muss man so sagen, wird Kuma quasi nackt gegenüber Vegapunk. Alles, was er ist, alles, was ihn ausmacht, wurde in dem Moment von Vegapunk erfahren und wurde jetzt in der Story auch von Bonnie erfahren. Und das macht was mit einem Menschen. Und diese Bindung, die in dem Moment zwischen Vegapunk und Kuma aufgebaut worden ist, muss eine unglaublich, unglaublich starke sein und zeugt einfach nur noch mehr davon, wie wichtig Bonnie auch Vegapunk ist. Weil ja, für Vegapunk ist Bonnie wirklich nicht nur die Tochter von Kuma. Bonnie ist nicht nur die Tochter von einem Mann, den er behandelt hat und den er effektiv umgebracht hat und er sich deswegen dafür verantwortlich fühlt für Bonnie. Nee, er hat aktiv die Erinnerungen von Kuma alle gesehen. In my mind at least, muss das zu einer Situation führen, wo er über einem Level von Verantwortlichkeit durch das, in Anführungszeichen, Töten des Vaters für Bonnie verantwortlich fühlt. Mhm. Da müssen Emotionen, ich weiß nicht, warum ich bei dem Wort gerade so gestartet habe, da müssen Emotionen ineinander greifen und sich miteinander vermischen auf einem super, super deep Level.
Ja.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass das so eingebaut worden ist, um wirklich festzusetzen, warum Bonnie Vegapunk so wichtig ist.
Ja, ja. Ich finde, es ändert es auch so ein bisschen den Blick auf den Flashback, dadurch, dass wir eben wissen, dass wir ihn jetzt quasi durch Bonnies Augen erlebt haben.
Ja.
Dass wir quasi, ne, nicht einfach nur den Flashback sehen, weil wir als Zuschauer den Flashback gesehen haben, sondern wirklich Bonnie hat ihn jetzt genauso erlebt. Vegapunk genau. Weiß das alles schon oder zu diesem Zeitpunkt ist sich darüber schon bewusst und Bonnie weiß es jetzt eben auch. So, und das heißt, wir haben jetzt einen Charakter in der Story, der eben, oder zwei Charakter jetzt mit dann dadurch, die eben genau wissen, was da eben in dieser Zeit passiert ist. Das heißt, sie wissen auch über God Valley und alles Bescheid.
Ja, genau. Das sind also diese kleinen Details, an die man nicht direkt denkt, die aber jetzt von Vegapunk und Bonnie erfahren worden sind. Ne? Die wissen jetzt drüber Bescheid. Und das ist ein Aspekt, über den ich mir so auch noch gar keine Gedanken gemacht habe, der aber auch sehr relevant ist. Bonnie weiß jetzt über Ruffy Bescheid.
Ne? Ja.
Die Frage hattest du, meine ich, letzte Folge gestellt. Ich hätte super gerne direkt geantwortet, ob Bonnie und Ruffy sich im Sabaody-Archipelago Pre-Timeskip überhaupt getroffen haben.
Mhm.
Und das ist nicht der Fall.
Haben sie nicht, ja.
Haben sie nicht. Sie haben sich nicht mal gesehen. Das heißt, das allererste Mal, dass die beiden irgendwie eine Interaktion miteinander hatten, war tatsächlich jetzt in Egghead Island. Ne, natürlich irgendwelche Filme, ne, Stampede oder sowas. Non-Canon. Ne, klar, da haben sie miteinander interagiert, haben sich gesehen, blablabla. Non-Canon ist komplett irrelevant.
Ja.
Ja, auf die Filme kann ich gleich auch mal eingehen, weil das wird witzig. Worüber sich halt viele jetzt schon Gedanken gemacht haben die Tage ist, was sehr auffällig ist, Bonnie wurde immer rausgenommen, als Ruffy seine Auftritte hatte, jetzt auch auf Egghead Island. Mhm. Also das erste Mal Gear 5 gegangen ist gegen Lucci,
ja,
war Bonnie knocked out, sag ich mal, wegen den Käfern, die davor von dem defekten Lichtschwert angezogen worden sind.
Ja.
Als er es jetzt die ganze Zeit gegen Kizaru gefeiert hat in Gear 5, war sie nicht anwesend, weil sie direkt von Kizaru wegbefördert worden ist, ne, auf die untere Ebene von Egghead. Das heißt, Oda hat hier sehr bewusst Gear 5 Ruffy noch von Bonnie getrennt. Was ein unglaublich interessanter Moment wird, wenn Ruffy Gear 5 einsetzt gegen Saturn, wovon ich inzwischen fest ausgehe, dass das passieren wird. Was inzwischen aber der Fall ist, ist, dass Bonnie Bescheid weiß, dass Kuma gedacht hat, dass Ruffy die Welt retten wird. Na, das sind diese Gedanken, die er auch mit Vegapunk geteilt hat. Wie es hier auch sagt, a man with rubber powers standing up to the government or a quirk of fate, he sounds just like my idol Nika. Dass Kuma selber diese Vergleiche gezogen hat zwischen Ruffy und Nika, das hat Bonnie jetzt auch in den Gedanken.
Ja.
Wir haben diese Interactions noch nicht gesehen, vielleicht kamen die schon, vielleicht kommen die noch. Zwischen Bonnie und Ruffy genau, was sie jetzt ganz speziell von ihm hält. Weil wir wissen jetzt, Bonnie ist noch ein sehr kleines Mädchen, sehr junges Mädchen. Und für sie, das jetzt quasi zu erfahren, dass diese Person, mit der sie da jetzt auch schon eine Weile am Rumlaufen ist und so, die Person ist oder sein könnte, auf die ihr Vater die ganze Zeit gewartet hat, auf der sie die ganze Zeit nach der Suche war und so, muss für sie im Kopf auch einiges bewegen. Da bin ich super gespannt auf den Moment, wie wir das sehen, dass sie diese Realisation hat, dass sie vielleicht das Gespräch hat oder irgendwie sowas. Da bin ich auch sehr, 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 sehr hyped drauf.
Ja. Ja, nee, es ist ja wirklich so, dass wir quasi sagen müssen, dadurch, dass sie jetzt alles weiß, alles drum und dran, ob es nicht eventuell auch irgendwie so eine Situation geben könnte, dass sie quasi, wenn sie jetzt Strohmitglied werden sollte, von dem du ja ausgehst, dass sie quasi auch Ruffy davon so ein bisschen, oder der Strohcrew davon so ein bisschen erzählt, weil sie so ein bisschen nach Kumas Tod, um seine Legacy quasi weiterzutragen, dass sie einfach dann zu Ruffy sagt, guck mal, hey, mein Vater hat euch beschützt. Und nicht nur das eine Mal, sondern eben damals auch. So, ich weiß nicht, ob den Strohhüten, ich weiß nicht, ob das jemals thematisiert wurde oder denen bewusst ist, dass sie ja damals nicht weggeschickt wurden, um eben quasi zu sterben, quasi einfach nur Glück hatten, oder eben weggeschickt wurden, dass sie quasi ihren Trainingsarc da machen können.
Ja.
Ich glaube, das wurde so nie thematisiert und vielleicht sind sie sich auch darüber gar nicht so genau bewusst, dass es diesen Plan gab.
Ja, also es wurde nie von den Strohhüten thematisiert. Wir wissen, dass mindestens Frankie und Ruffy darüber Bescheid wissen, dass... Obwohl, nee, das hat er ganz cool erzählt, ne? Doch, das hat er ganz cool erzählt, Frankie. Dass Kuma die Sunny beschützt hat, ne?
Ja.
Während dem Timeskip. Sie wissen aber nicht, warum. Das wissen sie immer noch nicht.
Ja. Ja.
Das heißt, sie haben da wahrscheinlich schon... Also sie haben schon mal drüber nachgedacht. Und wenn sie jetzt aktiv auf Egghead, ne, so auch mit Kuma, so sie haben davon gehört, wie bei ne, Ruffy und Chopper ja auch ganz viel, haben sie wahrscheinlich auch nochmal drüber nachgedacht und sowas. Aber es wurde von den Strohpiraten nie angesprochen.
Ja.
Und das ist ein super Punkt, von dir. Wir gehen ja immer noch aktiv davon aus, dass Kuma in diesem Arc höchstwahrscheinlich auf Eckert sterben wird. Dass er seine letzten Momente haben wird. Und dann auch eine Situation eventuell, ne, die Situation hat sich gelöst, wie auch immer, die Strohhüte sind entkommen, davon gehen wir mal aus, dass das passiert, haben Bonnie dabei, irgendwie auf der Sunny oder so, und dann bricht sie zusammen in einem emotionalen Moment und erzählt ihnen, hey, mein Dad hat euch damals alle gerettet. Und das kann auch wieder zu so einem emotionalen Moment führen. Das will ich fast schon haben, genau so eine Situation.
Ja, ja. Und ich meine, wir haben jetzt schon lange drüber geredet, dass Kuma quasi auf Eckhead sterben wird. Und es spitzt sich aktuell immer und immer weiter zu, weil eben dadurch, ich finde, in diesem Chapter wurde was ganz, 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 ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar das Gespräch zwischen Saturn und Vegapunk. Wenn wir darauf kurz eingehen können. Denn ich finde nämlich dadurch, dass es hier nochmal explizit erwähnt wurde und Saturn wirklich Vegapunk diesen Druck gemacht hat und hat gesagt, Vegapunk, hör zu, du machst das und du hast gar keine Wahl darüber, weil sonst exekutieren wir dich direkt. So wirklich Wissenschaftler zu Wissenschaftler, du hast da keine Chance, das zu machen. Zeigt einfach eben, dass es wirklich irreversibel ist, was da Kuma passiert ist.
Ja.
Also es gibt für mich keinen, also es wäre für mich unlogisch, wenn es jetzt doch eine Möglichkeit geben würde, Kuma wieder als Charakter in die Story zurückzubringen, dass er eben wieder normal ist quasi und nicht nur diese Hülle von sich selbst. Das heißt, er muss jetzt quasi wirklich sterben, weil er sonst keinen Zweck mehr in der Story erfüllt.
Ja, also dass Kuma wieder eine normale, ne, wie du es schon gesagt hast, Person wird, mit seinem Willen intakt und allem, halte ich auch für absolut ausgeschlossen. Ich denke, was wir schon von ausgehen, dass irgendwie was noch reinprogrammiert worden ist in Kuma von Vegapunk, anscheinend sogar ohne, dass Kuma speziell danach gefragt hat, um Bonnie zu beschützen. Ne? Wir hatten das extra gesehen, hier auch in dem Chapter nochmal, dass sich Vegapunk auch lautstark darüber aufregt, Kuma und Bonnie können sich so ja aber nie wieder sehen, so die nicht mal überhaupt noch mal begegnen, keine Reunion haben, ne? Fällt alles komplett weg. Und das hat er jetzt mehrfach angesprochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Vegapunk selbst persönlich so wichtig war, dass er sogar ohne das Zutun von Kuma quasi einen Command eingebaut hat, ne? Irgendwie sowas. Sollte Szenario XYZ eintreten, ne? Sehe Bonnie ein letztes Mal. Ja. Dass es nicht ein Command war im Sinne von beschütze Bonnies Leben oder verteidige Bonnie, sollte sie kurz vorm Tod sein oder sowas, sondern vielleicht wirklich, hey, wenn du selbst, Kuma, kurz vom Ende deines Lebens bist sogar eventuell, such, ne, Bonnies Koordinaten, blablabla, und geh sie sehen, dass du wenigstens als Hülle in deinen letzten Momenten, ne, für Bonnie ihr nochmal begegnest. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch.
Was ich weiß, ne, worauf wir auch gerne gleich noch eingehen können, es gibt schon Spoiler zum nächsten Chapter. Ne?
Oh, haben wir jetzt erstmal Spoiler hier drin?
Ich würde einfach sagen, warum denn nicht? Ne?
Ja, aber es ist das Silvester.
Zwischen den Jahren? Ne? Eben. Werde ich aber gleich drauf eingehen. Was ich vorhin noch sagen wollte zu Bonnie und den auftretenden Filmen, in den Movies, Stampede zum Beispiel, wird ultra interesting, weil je nachdem, wie die Story jetzt voranschreitet, werden alle Interaktionen zwischen Bonnie und Ruffy in den Filmen giga-awkward. Wenn sie jetzt irgendwie nach der ganzen Situation so mega am Fangirlen ist, so, oh mein Gott, du bist Sangot Nika und oh mein Gott, deine Teufelsfruchtkräfte, jetzt sehe ich sie zum ersten Mal und das ist offensichtlich, wer du bist. Das lässt sämtliche Auftritte von ihr in den Filmen davor irgendwie pointless wirken.
Weil es da so kalt ist, meinst du?
Ja, weil sie halt gar nicht drauf eingegangen ist. So obviously, ne? Damals wussten die, als der Film gemacht worden ist, wussten die Autoren noch nicht zwischen der Relation zwischen Bonnie und Ruffy in dem Sinne. So klar konnten sie das nicht einbauen. Aber es wird dann so, hey, Manga, so das erste Mal sitzt Ruffys Kräfte und siehst du es komplett am Fangirlen oder irgendwie sowas. Und in den Filmen war einfach nur so nichts.
Ja, ja.
Das würde sehr funny werden, Jimmy.
Ja, aber darauf eben nochmal zu sprechen. Ich finde, dieser Moment, quasi, wenn jetzt, also was wir, von dem wir alle hoffen, von dem wir alle hoffentlich auch ausgehen, dass Kuma eben in seinen letzten Momenten oder irgendwie jetzt sogar in einer Combo-Attack mit San Gotnika kämpft, ich weiß nicht, wie du diesen Moment am besten einbauen kannst, dass er am besten funktioniert. Ich finde zum Beispiel, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die beiden halt wirklich zusammen angreifen, oder du lässt halt Kuma quasi sehen, wie Ruffy Saturn angreift. So in die Richtung.
Ja, ja, ja.
Bei einer Combo-Attack müssen wir dann eben gucken, wie man dann Kuma eben sterben lassen würde. Aus der anderen Perspektive wäre es natürlich logischer. Dass du quasi sagst, okay, Kuma greift zuerst an, geht dann eben down und alles drum und dran, ist schwer verletzt, Nika macht den Rest, in Anführungszeichen. Wir gehen ja hoffentlich, also gehen wir davon aus, dass Saturn hier badly damaged wird? Nee.
Das ist eine schwere Frage, weil logisch gehe ich nicht davon aus, dass Saturn badly damaged wird. Emotional will ich es.
Ja, und wir haben immer noch den Eckhead-Incident.
Ich will, dass der Mann auf die Fresse bekommt.
Ja. Ja.
Ich will, dass der Mann böse auf die Fresse bekommt, wirklich. Muss. Mein Hass gegenüber Saturn persönlich ist auf einem All-Time-High, wirklich. In diesem Moment hasse ich Saturn mehr, als ich Akainu hasse.
Ja, nee, den fühle ich. Hey, muss ich auch ehrlich sagen, ne? Akainu, ja gut, ist ein Wichser damals gewesen, ist wahrscheinlich immer noch ein Wichser. Aber to be fair, er hat das getan, was er in seiner Rolle tun musste.
Richtig, richtig. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Akainu hassen wir, weil er einen Fan-Favorite in Ace umgebracht hat, weil er einen Fan-Favorite in Whitebeard basically umgebracht hat. Also, komm, was Blackbeard-Piraten auch gemacht haben, scheiß drauf. Darum hassen wir ihn. Aber aus logischer Sicht hat er korrekt für sich gehandelt. Ne? Das ist, was seine Rolle war da. Das ist, was er tun musste. Darum ging's. Saturn ist unnecessarily evil. Der will einfach nur... Inzwischen habe ich das Gefühl, dass der persönlich mit Kuma ficken will. Dass der wirklich ein persönliches Problem mit Kuma hat. Und deswegen diese ganze Scheiße da fordert und alles. Und Gott, ich hasse diesen Mann.
Ja, ja. Nee, check ich. Fühle ich.
I want him gone. Now. Und aus dem Sinne heraus würde ich eine Combo-Attack so gleichzeitig... Und Sun God, Nika, Ruffy, ich würde sie ja komplett fühlen, wirklich. Es wäre the most satisfying shit, den ich in One Piece seit langem gesehen hätte. Wirklich. Das wäre ein persönliches Goal. Das ist generell ein persönliches Goal, Saturn besiegt zu sehen, aber das hier in der Situation gleichzeitig durch eine Combo-Attack von Kuma und Ruffy, das wäre der Dream.
Mhm.
Es wäre der God Damn Dream.
Check ich.
Ja, ich überfliege nochmal das Chapter. Aber ich denke, wir haben eigentlich genügend über die generelle Situation gesprochen.
Ja. Ja.
Über die spezifischen Momente. Da bist du schon drauf eingegangen. Da muss ich, denke ich, gar nicht so viel mehr zu sagen.
Genau. Also, sein, du hast ja noch irgendwelche Parallelen zu irgendwelche Anspielungen zu vorherigen Chaptern. Aber ich glaube nicht tatsächlich. Also ich glaube, wir können einfach nochmal kurz drüber sprechen, dass halt es wirklich, dieses Committed Chapter halt wirklich ein Gänsehaut-Chapter ist, von vorne bis hinten.
100%.
Wie auch diese Momente eben mit der Thriller-Bark, wo ich, ne, ihr wisst alle, ich bin großer Thriller-Bark-Fan, dass wir quasi da nochmal hingeworfen werden, zu diesem Moment, ist halt ultra, ultra cool. Auch hier nochmal, ne, auch nochmal Zoro ein Stück weiter Badass gemacht, indem eben selbst Kuma gesagt hätte, yo, diese Schmerzbubble wäre wahrscheinlich genug, um mich selbst auch auszunocken.
Das ist true.
Und so hat es weggetankt.
Wir hatten es noch drüber, als wir gesehen haben, dass er das quasi wöchentlich so Schmerzbubble in sich reinschiebt, haben wir noch hochgelobt, ne, Kumas Durability und sowas, dass er sowas gewohnt ist zu tanken und dann sagt er, dass das genug wäre, sogar ihn auszunocken, was Ruffys Durability auf ein insanes Level setzt, ne? Weil das ist ja alles schon, den er gesuffert hat.
Ja.
Aber auch Zorros Feed hier in dem Moment nochmal auf ein anderes Level hebt. Mhm. Zorro ist einfach ein Beast.
Ja.
Definitiv. Und das sind auch, weißt du, jetzt zu wissen, dass diesen Moment, den hat Bonnie jetzt im Kopf. Crazy to me.
Ja. Ja, eben. Das sind ganz Momente, die einfach jetzt auch Bonnie eben weiß. Und auch Vegapunk zu diesem Moment weiß. Das heißt, wenn Vegapunk quasi einen Zorro sieht, ne, muss er sich denken, oh damn. Das ist crazy shit.
Ja, ja, definitiv.
Ja.
Was eine Frage ist, die wir stellen können, wenn wir an sowas denken, ist, wie viel von Kumas Informationen wurden von Vegapunk in Punk Records hochgeladen? Ne, in die Cloud, sag ich jetzt einfach mal. In seine eigene Cloud, die er mit seinen Satellites teilt. Weil, als der Arc angefangen hat, ne, sie sind zuerst Lilith begegnet. Lilith hat sie erstmal ganz normal behandelt, wie sie quasi alle anderen Piraten behandelt oder ne, generell Schiffe, die in nahem Abstand zu Egghead irgendwie unterwegs sind. Und das war Shaka, der dann interveniert hat und gesagt hat, ey, guck mal, das sind die Strohpiraten, das sind die Yonko-Crew, Roronoa Zorro und Nico Robin, die sind ready, die könnten dich zack, einfach umbringen.
Ja.
Und Shaka war das dann, der gesagt hat, hey, Strohpiraten, ich habe ein Interesse daran, mit euch zu reden. Ich frage mich halt wirklich, hat Vegapunk diese ganze Information Kumas Leben in den Satellites geteilt, weil es wirkt auf mich nicht so.
Ja.
Sonst hätte Lilith, denke ich, anders reagiert. Sonst hätten generell die Satellites anders reagiert. Sonst hätte New York, denke ich mir, wenn sie gewusst hätte von dem ganzen Kuma-Stuff und gesehen hätte, wie die Strohhüte ne, in Kumas Erinnerung dargestellt worden sind und so, wie er darauf auf sie reagiert hat und so, hätte sie, glaube ich, an ihren Plan auch anders rangehen müssen und sowas.
Ja, und du musst dir auch vorstellen, als wir auf Egghead angefangen haben, als Lilith da quasi in diesem Roboter sich in Strohhüten gestellt hat und dann ja straight up in einem Face-Off mit Zorro war, hätte sie es gewusst, hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
Genau sowas denke ich mir. Was für mich interesting ist, weil wir bisher ja wussten, dass York bestimmte Informationen von Punk Records vorenthalten hat, ne, ihren ganzen Evil-Plan und sowas.
Ja.
Aber dass anscheinend auch Vegapunk, der Main-Buddy, doch nicht alle Informationen mit den Satellites geteilt hat.
Ja.
Was, ne, wenn man so drüber nachdenkt, dann natürlich auch nochmal Sinn macht, weil Kumas komplette Erinnerung ist auch safe, was sehr Intimes einfach. Und ja. Auch die eigenen Klone, basically, so, das ist ein heftiges Level, so.
Mhm.
Genau, das dazu.
Ja, also auch quasi, was dann quasi mit reinspielt, auch das ganze Sabaody-Ding. Quasi so das Key-Event in der One Piece-Story, wo sich dann alles gedreht hat, wo wir halt ganz genau wissen, was danach passiert hat, was es eben damit auf sich hat. Und eben auch wirklich dieses nochmal zu sehen, ne, wer dann wirklich auch alles da war, ne? Also Sentomaru, wir haben Rayleigh, wir haben Kizaru, so die da damals mit dabei waren, da ihren Stuff gemacht haben.
Ja.
Und diese Gedankenblasen von Kuma sind halt so ultra wichtig, diese 5 Stück, die wir hier eben sehen. So, du verstehst es falsch, so ich zeige dir nur das Level, was du eben haben musst, um in der neuen Welt zu bestehen. Und ihr seid einfach noch nicht bereit dafür. Deswegen schicke ich euch jetzt weg, dass ihr quasi euren Timeskip macht, aber irgendwann ne, werdet ihr die Welt saven. Und dadurch sehen wir eben auch nochmal bestätigt, was wir ja auch die letzten Chapter gesehen haben, wo Kuma quasi die ganzen Orte bereist hat. Ist das quasi das Resultat daraus? Weil er eben jetzt genau wusste, wo er die Leute hinschicken muss. So, er wusste, okay, ich habe hier einen Schwertkämpfer zur Ruhe, den schicke ich wohin? Naja, gut, am besten zum besten Schwertkämpfer der Welt, weil er von dem am meisten lernen kann. Zack, zu Mihawk geschickt. Okay, für Nico Robin, die ist halt ultra clever, die könnte sich bei den Revos ganz gut, weiterbilden und alles drum und dran. Ich weiß, wo die wahrscheinlich gerade ungefähr sind. Zack, ich schicke sie auch dahin. So, diese ganze Information. Was ich eben da noch spannend finde, ist, dann wieder aus der Vegapunk-Sicht und jetzt auch aus der Bonnie-Sicht, die wissen jetzt wahrscheinlich unglaublich viel über die Revos.
Ja, yeah, 100%.
Also müssen sie. Die müssen ja in jeden Geheimplan, in jede Struktur, die quasi bei den Revos existiert, eingeweiht sein. Weil von dem Punkt, wo von Sabaody bis zu der Jetztheim, ist ja auch nicht viel Zeit vergangen. So, das, was sind das? 2 Jahre?
Ich weiß, was du meinst. Bei dem Gedanken, denke ich, müssen wir aber ein bisschen vorsichtig sein. weil Kuma ja als er dann angefangen hat, die Krankheit für Bonnie zu researchen, die Sapphire Scales, aus der Revolutionsarmee ausgetreten ist. Und ab da wissen wir, dass es einige Änderungen noch innerhalb der Revolutionsarmee
gab. Ah, okay, fair, ja.
Ne, wir wissen, dass Kuma ab und zu mal noch ausgeholfen hat, ne, am Anfang die Rekruten zu trainieren und sowas, als es Bonnie noch gut ging, sag ich mal, als Baby.
Ja.
Dann kamen die Sapphire Scales und er ist ausgetreten und wir wissen danach nur noch von diesem einen Encounter, den er mit Dragon auf seinem Schiff hatte, ne, wo Bello Betty nochmal gefragt hat, hey, kann ich Commander-Titel übernehmen, blablabla.
Ja.
Danach wissen wir nicht mehr und werden wir at this point auch nicht mehr erfahren, ob er sich dann nochmal mit irgendwem aus der Revolutionsarmee getroffen hat. Wir wissen, dass er ab und zu mal, ne, in Auseinandersetzungen, wo die Revolutionsarmee beteiligt war, sich hinbegeben hat. Wenn die irgendwie verloren haben, die Revolutionsarmee-Mitglieder da, die Soldaten, die da waren, die gerettet hat und dann aber direkt wieder abgelöst ist. Dass über sämtliche Strukturänderungen oder Positionen oder sowas, die in dieser Zeit passiert sind, weiß er tatsächlich nicht Bescheid.
Ja. Aber da, also, wie frage ich das? Wann war das ungefähr zeitlich, wann Burgess quasi das Versteck verraten hat, das erste Versteck?
Das war ja nach dem Whole Cake Island, nicht Whole Cake Island, das war nach Dressrosa Arc.
Okay.
Also
okay.
Da war Kuma schon long gone.
Okay, ja, okay, check, ja. Okay, nee, dann passt es.
Worauf ich, ne, wenn wir gerade schon dabei sind, persönlich einfach gerne nochmal eingehen würde, du hast jetzt gerade diese paar fünf Sprechblasen in der Sabaody-Situation hervorgehoben. Diese Situation, wie wir sie hier sehen, das Sabaody-Incident aus Kumas Sicht, angefangen mit, ne, dass er feststellt in dem Human Shop, bei der Menschenauktionshaus, da angefangen, ist das mit einer der besten Monologe, die wir in One Piece haben. Jede Sprechblase, jeder Vermerk von Kuma über die Situation teilt uns mit, dass was die Strohpiraten hier getan haben, nicht hätte passieren dürfen. So, in keinster Situation. Der Kuma, ne, der als Sklave geboren worden ist, seine Mom ist in Sklaverei gestorben, sein Dad wurde vor seinen Augen in Sklaverei erschossen, er musste fliehen, indem er eine Teufelsfrucht ist, blablabla, die Celestial Drinks haben ihn sein Leben lang wie so ein Schatten verfolgt und sein Leben ruiniert, bis er aktiv von Saturn, ne, einem Celestial Dragon, basically zum Tode verurteilt worden ist. Die Celestial Dragons sind ein Fluch für diesen Mann. Aktiv alles Schlechte, was ihm je passiert ist, ausgelöst irgendwie durch die Celestial Dragons. Und dieser Mann kommt in eine Situation, in der er sieht, wie jemand anderes ein Celestial Dragon verletzt hat, geschlagen hat, ohnmächtig geboxt hat. Und das auf eine Stufe zu setzen, dass ein Kuma all das erlitten hat, nie ausgefahren ist, er hat sich nie gewehrt, er hat nie auch überhaupt nur den Gedanken gefasst, sich gegen den Celestial Dragon zur Wehr zu setzen und zu verletzen. Das zu sehen, wie er das hier selber sagt, no one has done anything this bold for hundreds and hundreds of years, it's treason, bringt so viel mehr Gewicht in den Schlag von Ruffy gegenüber St. Charles hier und macht auch deutlich verständlicher, warum Kuma bereit war, gegen die Befehle von der Marine zu acten in dem Moment und die Strohpiraten zu retten. Weil für ihn ist das was, dass diese Fraktion, diese Gruppe an Lebewesen, die sein Leben von Moment 1 an ruiniert haben, gegen die hat sich endlich jemand gestellt, was hunderte von Jahren nicht passiert ist. Also du hast aus Kumas Sicht, du hast gar keine andere Wahl, als dem Jungen zu helfen.
Mhm. Ja.
Unglaublich mächtig. Dieser zugegebenermaßen kleine Strang an Thought Bubbles von Kuma. Diese Situation auf Sabaody aus Kumas Sicht ist einer der impactvollsten Momente in komplett One Piece. Das muss man so ausdrücken.
Ja.
Es ist heftig, was das für die Situation komplett bedeutet. Wie viel wertvoller dieser Schlag von Ruffy gegen St. Charles geworden ist. Weil das ist nicht nur, dass es der Steel Dragon angegriffen worden ist. Das ist nicht nur, hey, es hat endlich jemand getan. Ne? Irgendwer hat sich gegen diese Steel Dragons gewehrt. Nein, das ist ein Signal für die wirklich die komplette Welt gewesen.
Ja.
Die sind nicht untouchable. Es gibt Menschen, die sich das nicht bieten lassen.
Ja.
Und dass das sogar einen Kuma berührt und er in seiner auswegslosen Situation auf seinen eigenen Willen actet.
Ja.
Unglaublich impactvoll.
Was ich mich hier eben frage, noch eine Sache. Wir hatten auf Sabaody, ich habe es gerade eben schon gesagt, die großen Player quasi, die da am wichtigsten sind, eben Kuma, die Strohhüter, Kizaru, Sentomaru und Rayleigh. So, ja. Wir hatten Kizaru, der drauf und dran war, die Strohhüter zu töten.
Ja.
Der wahrscheinlich diesen, ich weiß nicht, ob wir es jemals gesagt bekommen haben, aber diesen Auftrag wahrscheinlich hatte, sowieso, ne, nachdem ein Celestial Dragon angegriffen worden ist, die Strohhüter einfach zu exekutieren.
Klar.
Wir hatten Sentomaru, der die Pazifistas befehligt hat, der damals auch auf dem Trip komplett drauf war, die Strohhüter in dem Moment auszuschalten.
Ja.
Wir hatten Rayleigh, der eben da interveniert hat in der ganzen Situation, weil er eben, ne, das gleiche Potenzial wahrscheinlich gesehen hat, was auch ein Kuma gesehen hat. Und wenn eben Kuma dann die Strohhüte weggeschickt hat. Wieso hatte es keine Konsequenzen für Kuma, die Strohhüte wegzuschicken?
Wir sehen die Konsequenzen nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es welche gab.
Okay, weil es wird, also einfach nur, ne, einfach nur mal so in den Raum gefragt. Ja. Es war ja sowieso eins vor seinem Ding, Willen zu verlieren. So wie es ja auch hier klingt und so, was wir auch wissen, ne? Viel Zeit ist ja nicht mehr vergangen zwischen A und B. Deswegen kann einfach sein, dass es einfach hieß so, okay, so, wie sollen wir ihn bestrafen? Er hat legit die Höchststrafe und töten wollen sie ihn ja nicht. Und dann danach wurde er versklavt und alles drum und dran, ne? Also wir wissen ja, was passiert ist danach. Deswegen, ich finde es einfach spannend, so dass wir einfach jetzt eben wissen, okay, das ist damals passiert aus dem und dem Grund. Und ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir gar nicht spekulieren müssen, was die Reaktion von World Government war darauf, dass er hier die Strohpiraten gerettet hat. Ich glaube, dass tatsächlich direkt das Gespräch von Vegapunk und Saturn nach der Situation, ne, im Chapter, dass das die Konsequenzen daraus sind. Dass dieser Moment, Kuma acted auf seinen eigenen Willen hin, rettet die Strohhüte, die einen Celestial Dragon angegriffen haben, dass das der Grund war, für Saturn Vegapunk mitzuteilen, installieren einen Self-Destruct-Mechanism in Kuma. Ne? Ja. Dieser Zusatz, and if he were to somehow go rogue when not in our presence, how would anyone else stop him? Weil, klar, Rayleigh war noch vor Ort, aber Kizaru war nicht in der Lage, Kuma aufzuhalten in dem Moment, die Strohhüte zu retten.
Ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz speziell die Situation dazu geführt hat, dass Saturn diesen Entschluss gefasst hat.
Ja.
Ich glaube natürlich, das ist genau die Konsequenz daraus.
Darauf sind wir jetzt halt noch gar nicht eingegangen. Dieser Self-Destruct-Mechanism, der könnte halt einfach zum Einsatz kommen und dann ist einfach Feierabend.
Ja.
Weißt du, so dumm es klingt, ich glaube nicht, dass es einfach ein Knopf sein wird, den er drückt, sondern vielleicht irgendwas mehr in die Richtung, ne? Mit seiner Präsenz oder seiner Aura und alles drum und dran. Aber er könnte diesen Switch quasi einfach umlegen, möge er, egal was er sein möge, und dann war es mit Kuma, wenn Vegapunk den Befehl durchgeführt hat.
Ja.
Von dem wir aktuell ausgehen müssen. Also, es wäre natürlich, ne, ein Anime-One-Piece-Moment, wenn einfach Vegapunk es nicht gemacht hätte, Saturn versucht, diesen Switch zu drücken, es passiert nichts und kriegt dann eben von Kuma auf die Fresse. Und dann stellt sich eben raus, dass Vegapunk diesen einen Befehl eben nicht durchgeführt hat und jetzt dann noch mehr als sowieso schon um sein Leben fürchten muss. Aber könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach nicht passiert ist tatsächlich.
Was ich mich halt frage ist, wenn dieser Self-Destruct-Mechanism in Kuma so existiert, warum er nicht schon betätigt worden ist. Weil Kuma wurde gerettet von den Revos, ne? Er befindet sich nicht mehr in Marie Jar und das wissen die Five Elders.
Ja.
Gut, Kuma war auf der Red Line, ja. Jetzt jüngst, wurde von Akainu, ne, engaged, sag ich mal, und hat sich verpisst. Und das muss ja direkt jemand von den Five Elders, die aktuell in dem Moment auf Marie Jar sind, in Pangaea Castle, erfahren. So, also da müssen sie ja drüber informiert werden.
Mhm.
Dass ein Saturn, der aktuell auf einer Mission ist, das nicht direkt mitkriegt. Klar, fühle. Aber die da sind, müssen das erfahren. Und ob das wirklich ein Ding ist, dass nur Saturn quasi diesen Mechanismus dann auch auslösen kann oder was? Oder wie genau es eingebaut worden ist. Ne? Weil dieser Self-Destruct-Mechanism nochmal als Absicherung, dass wenn die fünf nicht da sind, er aufgehalten werden kann. Aber, also wie funktioniert das? So, was heißt, er geht rogue, wenn die fünf nicht da sind? So, also, ich frage mich, wie es funktioniert. Vor allem, und ich denke, da kann ich auch einfach mal die Spoiler ansprechen, wenn du da Bock drauf hast.
Ja, gerne.
Weil Teil der Spoilers ist...
Also ganz kurz, wenn ihr die Spoiler nicht hören wollt und euch nächste Woche überraschen lassen wollt auf die Folge, dann überspringt es einfach mal die nächsten 5 Minuten, würde ich mal sagen.
Ja, ich würde nicht allzu lange drauf eingehen.
Genau.
Genau, ich fange einfach mal vorne an. Spoilerwarnung, nochmal. Den Anfang des Chapters sind wir tatsächlich noch ganz kurz im Flashback. Und zwar sehen wir einfach nur ein paar mehr Bonnie und Vegapunk Kommunikation. Ne? Mhm. Wie die miteinander interagiert haben in der Zeit, wo er sie geheilt hat, wenn Kuma mal nicht da war. Ne? Aber wirklich nur ganz kurz. Und dann ist tatsächlich so, dass im Chapter Kuma auf Eckert Island ankommt.
Oh, krass.
Und okay. Saturn engaged.
Ja.
Und das auch in einem kleinen Fight.
Habe ich, ich glaube, ich wurde heute Morgen nämlich sowieso schon gespoilert darüber. Ist das Panel zu sehen mit diesem Kampf?
Ja.
Ist es da, wo Saturn überraschenderweise, und darauf gehen wir nächste Woche bestimmt nochmal ganz ins Detail drauf ein, wo Saturn tatsächlich erschreckt guckt?
Ja, wo er so geschockt guckt, genau. Ja. Das ist auch, was ich schon gesehen habe.
Ja.
Wirkt erstmal legit auch tatsächlich, also ich vertraue ihm soweit.
Mhm.
Und
das ist funny, weil ich gerade eben noch sagen wollte, und dann bin ich nicht dazu gekommen und habe es vergessen, weil ich auch sagen wollte, die Fans sind jetzt auch schon dabei, eben Panel dafür zu zeichnen, wie Kuma Saturn angreift, aber ist ja wohl keine Fanzeichnung.
Nee, also soweit ich mitbekommen habe, sind die Leaks tatsächlich legit. Man sieht einfach so ein bisschen, Kuma taucht auf, Saturn ist geschockt, aber irgendwie am Ende... kriegt Saturn doch hin, mit einem von seinen Beinen irgendwie durch Kuma durchzustechen. So. Da ist halt einfach für mich dieser Gedanke, okay, wenn dieser Self-Destruct-Mechanism vorhanden ist, in dem Moment Kuma engaged Saturn in Combat. So, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, ja.
Genau, aber ne, das zu den Spoilern, da könnte ich auf alle Fälle auf nächstes Chapter freuen und würde ich sagen, lassen wir es hier direkt. Ne? Spoiler-Ende.
Eben, Spoiler-Ende. Zack, darauf gehen wir gar nicht mehr ein. Haben es doch direkt wieder vergessen. War jetzt nur wichtig, eben um hier den Plot fertig zu machen.
Genau. Ein Remark, auf den ich auf alle Fälle noch eingehen will, von Saturn selbst. Remember, I too am a man of science. Any attempt to deceive me will fail.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Habe ich auch so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Saturn, Jay, Saturn, Garcia, Kollege, hat den Titel von Warrior God of Science.
Ja.
Aber der Gedanke, der mir noch nicht gekommen ist,
das
ist, dass der Man selber Wissenschaftler ist.
Ja.
How did I miss this?
Man of Science? Wissenschaftler? Nee, das ist Quatsch, das kann nicht sein. Man of
Science kennt sich mit Wissenschaft aus, auf gar keinen Fall.
Nee, das ist Quatsch.
Like, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, als ob Vegapunk so dumm ist und tatsächlich den Five Elders die höchste Gewalt über die Seraphim gegeben hat. Sie haben einen Wissenschaftler in den Rängen. Warrior God of Science. Natürlich prüft er das.
Ja, der hat legit die Möglichkeit, es einfach selbst zu checken und zu sagen.
Ja!
Moment, nee, das ist also Vegapunk, guck mal hier, hast du so irgendwie, irgendwie was vergessen?
Random Marinesoldat Bodo, nimm mal hier diesen Authority-Chip und befehle den Seraphim und überschreib mal meinen Command. Test mal, ob das geht. Und natürlich macht er das.
Ja.
Ist doch logisch.
Ja. So, aber funktioniert's einfach. Und dann ist der Marine-Typ so. Moment mal.
Ja. Ich habe einfach noch nie drüber nachgedacht, überhaupt nie in den Gedanken gekommen, dass der Warrior God of Science sich eventuell auch mit Science auskennt. Ja, Mensch.
Da hätte ja niemand rechnen können.
Ist wirklich kompletter Eye-Opener gewesen zu mir in dem Chapter, aber macht ja Sinn. Macht ja Sinn, dass der Mann auch tatsächlich alles überprüft hat. Er hat, ne, da kann man sich natürlich fragen, hey, wenn er selber ein Wissenschaftler ist, warum benutzt er dann Vegapunk für all das? Ne?
Ja.
Würde ich behaupten, ist auf alle Fälle Zeitinvestition. Ne? Ich denke, dass sowas wie Idee, die Idee hinter den Seraphim zum Beispiel, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das von Saturn kommt. Dass er als Wissenschaftler die Idee dazu gefasst hat und das outsourced hat, basically, zu Vegapunk das umzusetzen. Und dass er eventuell auch Pointers gegeben hat, wie bestimmte Sachen einzusetzen sind und so. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen at this point.
Ja.
Ich brauche jetzt, denke ich, nicht allzu viel darüber spekulieren, wie genau er sich auskennt. Ich glaube, Vegapunk ist der klügere von beiden, all in all gesehen, ne? So overarching. Aber dass Saturn selber ein capable scientist ist, klar, logisch.
Mhm.
Wenn man es, ne, mal gesagt bekommt.
Dann liegt es quasi auf der Hand.
Ja, dann bist du so, ja Mensch.
Ja, das macht Sinn. Ja. Naja, das ist, ja, das kostet nochmal dieses feine Detail, ne, wo du drüber nachdenken musst. So klar, hat jede 5-Elder-Figur wahrscheinlich wirklich dann in dem Fall nochmal einen krassen Use-Case, in dem eben sagt, okay, diese 5-Typen verstehen halt, wie die Welt funktioniert auf ihre Art und Weise. Ja. Das ist nicht einfach so, dass sie eben diese Rolle haben und da reingeworfen sind, sondern sie verstehen halt legit die Welt. So, sie wissen, was funktioniert und man kann sie nicht verarschen in dem Sinne. Es sei denn natürlich, das Kill-Switch wurde jetzt nicht eingebaut. Da denke ich mir natürlich, ne, Saturn hätte noch mal hingucken müssen. Hätte jetzt nur
drüber lesen müssen. Ja, das ist natürlich noch so ein Icky-Point, sag ich mal. Aber das angeklärt werden, alles lief, finde ich, das muss nicht mal geklärt werden, ob jetzt eingebaut worden ist.
Nee, aber ich finde, es könnte auch ganz einfach, also dadurch, dass es aber hier so explizit erwähnt wurde und er damit ins Gespräch reingegangen wurde, muss er ja zumindest mal gedrückt werden, um eben zu gucken, ne, was passiert. Oh, ich muss niesen, Moment.
Ja, das ist wahrscheinlich korrekt soweit, ja.
Aber du könntest es jetzt ganz einfach machen, indem du einfach sagst, okay, es ging ja nie jemand davon aus, dass der Fight of Egghead stattfindet. Du hast auf Egghead einfach das Signal gestört, dass dieser Killswitch ausgelöst wird. Zack, Problem gelöst.
Ja, da kannst du easy rumschreiben.
Ja. So, muss nicht mal jetzt passieren, kann auch einfach im SBS passieren. Was so, wenn jemand Oda fragt, so ja, hey, Moment ja, mal, ja, da ja. Ging es um einen Killswitch und sagt Oda einfach, ja, denk mal drüber nach, das ist noch auf Egghead. Denkst du nicht, dass Vegapunk hier doch ein bisschen die höhere Hand hat auf der Insel? Und dass er ja, Secrets safe, eingebaut safe. Hat, reicht mir komplett als Erklärung.
Ja, same. Also kannst du wirklich easy einbauen.
Ja. Eine Sache, auf die wir so ganz kurz eingehen müssen, das haben wir damals in irgendeiner Folge gesagt, dass wir das machen, und haben es dann doch nicht gemacht, glaube ich, noch ganz kurz auf Kumas Bibel eingehen.
Achso, ja, ich hätte ganz konkret noch was zu dem Chapter, ja. Dann können wir das machen.
Ja.
Und zwar, nachdem er das Gespräch mit Saturn beendet hat, Vegapunk dann wieder zu Kuma zurückgeht, sagt Kuma, yeah, it's good to know how you feel, Vegapunk. What I didn't think you'd be able to overhear, weren't you the one who gave me superhuman hearing? Und dieser Zusatz habe ich schon gesehen, eine sehr nice Idee in der Community, habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, von wem ich das gesehen hatte, dass Kuma jetzt, ne, hier bestätigt Superhuman Hearing hat, was Sinn macht, ne, wurde modifiziert und alles. Dass es ja sehr gut sein kann, dass dieser Impuls nach Egghead zu gehen ausgelöst worden ist dadurch, dass ja Shaka Dragon angerufen hat am Anfang des Arcs und zu dem Zeitpunkt Kuma ja schon gerettet war. Und dass Kuma auf dem Kamabaka Queendom quasi gechillt hat, ne, als mindless Shell of himself, so. Dann mit seinem Superhuman Hearing aber dieses Gespräch zwischen Dragon und Shaka mitbekommen hat. Und da vielleicht irgendwas gesagt worden ist, ich denke nicht, dass wir das komplette Gespräch mit angehört haben.
Mhm.
Aber vielleicht hat das schon gereicht, dass ein Shaka gesagt hat, ich, ne, Vegapunk, werde sterben, um, ne, irgendwas in Kuma zu triggern.
Ja.
Und das finde ich persönlich eine sehr gute Erklärung, woher dieser Impuls kommt, anstatt von, hey, magisch weiß Kuma Bescheid, dass Bonnie in Gefahr ist. Ne? Natürlich wäre das romantisch, aber es macht keinen Sinn.
Ja.
Das wäre eine sehr gute logische Erklärung, die ich absolut nachvollziehen könnte.
Same.
Genau, Kumas Bibel.
Genau, darauf können wir ganz kurz eingehen. Ich meine, das meiste ist ja schon bekannt, nur dass wir es der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Es ist obvious, ne? Sun God Nika ist eine eigene Religion.
Safe.
Zumindest bei den Buccaneers. Also auch, ob es worldwide gesehen ist, wissen wir ja nicht. Aber zumindest
davon können wir ausgehen, dass es nicht der Fall ist.
Ja, ne? Genau. Zumindest bei den Buccaneers eben. Ne? Das heißt, in dieser Bibel, die quasi Kuma die ganze Zeit mit sich getragen hat, wird dann einfach die Bibel sein über eben diese genau diese Religion. Und dadurch, dass er eben so gläubig ist und eben diesen Wunsch hat und alles drum und dran, war ja quasi dieser Priester, der diese Bibel einfach durchgehend mit sich mitgetragen hat. Und da drin werden die Geschichten von Sankt Gottnika drinstehen. Mein Guess.
Ja, Ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Chapter es war, genau. Eins von den Flashback-Chaptern, wo wir Bonnie und Kuma haben spielen sehen, hat sie auch die Bibel gelesen oder das Buch, das die Bibel von Kuma geworden ist.
Ja.
Und das war in dem Moment, wo sie über die Skull Islands spricht und sowas. Mhm. Das heißt, in dieser Bibel werden auf alle Fälle verschiedene Inseln thematisiert. Wir wissen nicht, wo die Bibel herkommt, ne? Ob die von Klapp eventuell geschrieben worden ist, ob die von Klapps Vater geschrieben worden ist oder irgendwie sowas, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es irgendwie um Inseln und um Sankt und Nika geht. Das sind Infos, die wir haben einfach.
Ja.
Was wir auch wissen, das erinnern sich viele nicht mehr dran, ist, dass Kuma auch aktiv in diese Bibel geschrieben hat.
Mhm.
Und zwar haben wir das gesehen in Thrillabark, ne? Deinem Lieblingsark, bevor er Perona weggeschickt hat. Ne? Er hat ja Perona, ne, die inzwischen sehr traumatische Frage gestellt, ne? Wenn du auf Reisen gehen könntest, wohin würdest du gehen wollen? Und dann hat sie geantwortet auch und ihre Antwort hat er in diese Bibel aufgeschrieben. Das heißt, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass diese Bibel für Kuma auch eine Art Logbuch war, fast schon.
Ja.
Dass, ne, er hat mehr und mehr von seiner Menschlichkeit verloren, wurde immer weiter modifiziert und sowas und hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, über so die wichtigsten, nicht vielleicht über alles, aber so die wichtigsten Dinge, die er getan hat, hat das niedergeschrieben. Für die nächste Person quasi, die vielleicht, ne, irgendwann seine Legacy annehmen wird, das lesen zu können. Ne, so Sachen, hey, ich habe hier diese Person, Perona, die habe ich auf die Insel geschickt.
Ja.
Weil er ja, ne, wir wissen ja, er ist ein sehr guter Mensch. Wir wissen inzwischen.
Mhm.
Aber in dem Moment muss er Perona wegschicken. Und dann vielleicht aus Gedanken heraus, hey, wenn das irgendwann mal jemand liest, kann er vielleicht, ne, dann Perona helfen, irgendwie das abchecken oder sowas. Also wir wissen, er hat selber auch da reingeschrieben. Wir wissen, dass das Symbol auf der Bibel dasselbe ist wie das Kreuz, was in der Kirche hängt. Und dieses Kreuz haben wir in anderen Szenen in One Piece schon gesehen, in vielen anderen kleinen Szenen tatsächlich schon gesehen. Ne, in Wano irgendwie mit tollen Poneglyphen und sowas, natürlich in der Enel-Cover-Story auf dem Mond, ne, alles führt zu Enel zurück. Dieses Symbol hat uns doch schon ein bisschen verfolgt, auch durch One Piece durch, und ist für mich so ein bisschen der Indikator, das ist eventuell das Zeichen generell von der Ancient Civilization. Ne?
Ja.
Von dem Kingdom, was geruled hat während dem Void Century, gegen das die Weltregierung gekämpft hat und so. Das sind meine Takes dazu. Ich bin tatsächlich stark interessiert an der Bibel. Ich hoffe, dass Bonnie die erhält und darin liest und wir ein paar Informationen dazu bekommen.
Ja, aber dafür war es jetzt in den letzten Jahren zu wenig präsent.
Definitiv. Das ist wirklich einfach nur ein persönliches Hoffen.
Ja.
Ob das story-wise eingebaut werden kann, I don't know.
Ja.
Ob story-wise eingebaut werden muss, probably not, zugegebenermaßen.
Ja. Ich meine, im kompletten Kuma-Flashback sehen wir die Bibel kein einziges Mal, wenn ich richtig bin.
Tatsächlich. Nicht hervorgehoben.
Ja.
Also da ist ne, ein paar interesting Details haben wir, auch wo wir noch ein paar Theorien so weiterspinnen können. Aber ja, ich denke auch, dass die Bibel keine großartige Relevanz mehr in der Story erhalten wird. Sollte sie es dennoch, bin ich sehr glücklich drüber.
Ja. Ja, ich schaue es gerade nochmal nach. Ne, okay. Ich habe ja gedacht, okay, vielleicht in dem Panel, wo er Zoro die Pain Bubble gibt, hat er sie vielleicht im Manga damals in der Hand gehabt. Hat er aber auch nicht. War zu dem Zeitpunkt nicht bei ihm quasi dabei.
Hast du jetzt in dem Job nachgeguckt? Weil ich meine, im Originalmanga hat das in der Hand, im Arm gehabt.
Nee, also ich habe es gerade in Anime angeguckt, weil es einfach schneller ging. Moment, Zoro Kuma Thriller Bark.
Ich weiß, dass er die Thriller Bark dabei hat, wie gesagt.
Genau. Als er Perona weggeschickt hat, da hat er sie auch, das habe ich mir gerade eben angeschaut. Als er Zoro die Paint Bubble gibt, tatsächlich. Oh, es ist natürlich, oh, es gibt so, oh je, oh je, Moment, wo ist das Original? Ich darf jetzt nicht in Fan. Ja, doch, da, ja, je nach Panel tatsächlich. Irgendwann mittendrin hat es einfach mal abgelegt anscheinend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, sie haben ja auch ein bisschen gefightet. Er hat so einen Ursus-Schock hingelegt.
Ja.
Zerrottene Tigerhand war es, glaube ich, gehittet auf ihn.
Ja.
Dann war es, glaube ich, I don't even remember.
Ja, es ist...
Also macht schon Sinn, das ja. dann auf ihn quasi einzuzeichnen.
Ja, also okay, nee, da sehe ich. Das Original-Chapter von damals, was wir quasi auch in Chapter 1102 sehen, wo er vor ihm kniet quasi, da hatte Kuma die nicht mehr in der Hand, die Bibel, aber bevor sie anscheinend gefightet haben, hatte er sie noch in der Hand. Also im Fight hat es sie anscheinend irgendwo abgelegt.
Macht Sinn, ne? Ja, klar. Für den Fight irgendwie in die Tasche stecken, also klar,
sicher. Ja. Nee, das macht ja Sinn. Ja. Okay, nee, genau. Aber ich glaube, das ist auch genug gesagt, tatsächlich zur Bibel, oder?
Ja, denke ich auch,
Ja. Okay. Wir haben es eine Stunde voll, tatsächlich schon.
Hier aus, glaube ich, auch zu dem Chapter soweit.
Ja.
Tatsächlich.
Ich will nur mal kurz erwähnen, ne? Also wir gehen immer in so eine Theorienfolge, vor allem in so einer, gehen wir immer rein und sagen, okay, müssen gucken, wie wir es machen. Weil ich habe nur ein Chapter zu bereden und ich weiß nicht, ob wir das so viel Zeit voll bekommen. Jetzt sind wir schon wieder bei über einer Stunde. Und hätten tatsächlich noch eine Handvoll Themen, richtig?
Also ich habe auf alle Fälle noch die Jump Faster Message, ne?
Genau, die würde ich sagen, die machen wir noch. Ansonsten, das, was wir sonst so geplant haben, lassen wir einfach und warten einfach ab, hätte ich gesagt.
Ja, haben ja keinen Stress, ne? Der Podcast geht ja noch eine Weile, meine Freunde.
Ja.
Genau, dann die Jump Faster Message, ne? Vielleicht, wer es nicht weiß, Jump Faster ist ein Event vom Shonen Jump Magazin, wo die ganzen Autoren von den Werken, die im Jump Magazin veröffentlicht werden, eine kurze Message einfach hinterlassen können für ihre Fans. Das ist ein Event in Japan, hat für eine Overseas Audience keine allzu große Relevanz. Es ist nicht, dass da irgendwie großartig was beredet wird tatsächlich. Was aber immer wieder passiert, ist, dass Oda beim Jump Faster Magazin einen Brief schreibt, quasi an die Fans von One Piece. Die Jump Festers werden auch nur für der Clarity halber immer fürs kommende Jahr benannt. Das heißt, das, was jetzt kürzlich stattgefunden hat, war das Jump Festa 2024, ne, fürs nächste Jahr. Und die Message von diesem Jahr für nächstes Jahr quasi, ich lese einfach mal vor, es kommt in Englisch. Everyone who came to Jump Festa, are you having fun? This is Atarashi Gakko's lead assistant. Now it's me, Eiichiro Oda. Kein Witz gemacht am Anfang. Atarashi Gakko, wer es nicht weiß, ist eine Idol-Group in Japan einfach. So many things happened in 2023 that the year flew by in the blink of an eye. Film Red had an encore release in Japan, so thank you very much for that. And for half the year, I was giving it my all with the live-action adaptation. I even went to LA. Despite how busy I am, I nervously witnessed its release. It even reached the top of Netflix for 3 weeks in a row. It was a big hit. Incredible. This success was a result of more struggles and battles than you could imagine, so it was a massive relief for me as well. The fact that a Japanese manga could win an Emmy on Academy Award someday, that'd be a dream for me. I feel like that can become reality thanks to the production team from all over the world and everyone in the cast, including Inaki-kun and Jacob-kun, who showed up at Jump Festa today, who all love One Piece so much. Ne, Inaki, der Schauspieler von Ruffy in der Live-Action, und Jacob, der Schauspieler von Usopp in der Live-Action. Die waren persönlich beim Jump Festa.
Wichtig.
Wichtig. So, hoping that these five can become Hollywood stars, let's do our best for season 2. Now then, in the anime, the Wano Country's emotional last scene was animated, and we had to act it. Anime episodes are also streaming on our Japanese YouTube channel, so please give that a watch. Next year, the anime celebrates 25 years. We have a massive project in mind for that. It'll be fun. Though, of course, I'll keep working hard on the manga as well. But this past year, many characters have faced many events. Truly a terrifying world. Luffy and the others can leave Egghead safely. They should be going to Dead Island. I've also considered not taking that route, but I may not be able to stop Luffy. Finally, at last it'll happen. A battle between that character and that character may lead to unexpected results. Onward. Next year, alongside the 25th anniversary of the One Piece anime. I'll be in UK once again, gezeichnet Eiichiro Oda.
So, und jetzt fassen wir es nochmal kurz zusammen. Das Wichtige. Also der Anfang war cool, war nice to have, war jetzt aber nicht wichtig. Wichtig war die letzte Hälfte.
Da.
Wir, also hat er gerade gesagt, wo es danach jetzt hingeht?
Er hat es indirekt bestätigt, ne? Ich weiß nicht, ob du es auch gerade offen hast, sonst kann ich auch mal einen...
Schick mal kurz einen Link, bitte. Ja.
Klar. Schick ich dir. Guck mal, ob der geht. Luffy and Yara's can leave again safely. They should be going to Dead Island. Und damit meint er natürlich meint er natürlich Elbaf. Ne? Ja. Ist klar.
Ja.
Ich finde es interessant, dass er hier selber sagt, I also considered not taking that route, but I may not be able to stop Luffy. Ne? So ein bisschen davon spricht, Ruffy, ne? Unaufhaltsam, ich habe da gar keinen Einfluss mehr drauf, nur auf meine Story.
Ja.
Die gehen nach Elbaf. Ist für mich wirklich bestätigt at this point.
Ja.
Und also, ich freue mich mega drauf.
Ja, finde ich nur crazy. Also, dass er quasi schon ein bisschen die Egghead-Story so wegnimmt. Also, na klar, wir wussten, dass es weitergeht und alles drum und dran. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir letztes Jahr genau in dem gleichen, also in der Ausgabe, ja quasi dieses Battle Royale angekündigt bekommen. Wo ja, er gesagt genau. hat, so hey, dieser Charakter kämpft gegen diesen Charakter und dieser Charakter kämpft gegen diesen Charakter. Was wir dieses Jahr gar nicht so wirklich hatten. Dieses, oder? Also, don't get me wrong.
Also wir hatten kein direktes Battle Royale. Ne? Wir hatten halt viele Fights sekludiert von one another und das kann er sehr gut damit gemeint haben.
Genau, also wir hatten, was ja die Großen sind quasi, wir hatten Blackbeard gegen Boa Hancock, wir hatten Blackbeard gegen Law, wir hatten die Blackbeard-Piraten gegen Garb quasi, was ein großes Ding war. Wir hatten natürlich Kid vs. Shanks und jetzt natürlich eine Saturn noch auf der Bühne mit dabei. Und wir hatten Imo gegen König Cobra und allgemein die Five Elder dann eben nochmal
da. Ja, generell die Situation auch mit den Rebos auf Marie Joie, die kleine Interaktion,
stimmt, das kann man
da,
denke ich,
auch mit dazu zählen.
Ja, ja. An sich hatten wir schon sehr viele Fights dieses Jahr.
Ja.
Wir haben es schon öfter gesagt, ne, der Egghead-Arc ist, wenn wir nur sagen, Egghead, zu wenig gesagt, da ist so viel drumherum noch passiert, was diesem Arc einfach nicht gerecht wird. Ja, deswegen. Finde ich spannend. Bin ich gespannt, wie schnell wir es jetzt tatsächlich schaffen. Ich wäre froh drum, wenn wir jetzt Egghead wirklich, also jetzt kommen wir ja zu 100% aus dem Flashback raus.
Ja, ja.
Und dann gib mir bitte noch 6 Chapter, maximal 8 und dann will ich ja raus sein aus Egghead. Das reicht mir dann.
Ja, ich ist schwer zu sagen jetzt at this point, muss ich sagen. Aber ich würde tatsächlich erwarten, schätzen, hoffen vielleicht auch roughly, ein oder 4 Monate oder so.
Ja.
Ne, mit Breaks und allem.
Ja.
Denke ich 4 Monate.
Schön zu Beginn vom Sommer, Junge. Weg von Egghead.
Ja, wäre ein gutes Pacing, denke ich, Egghead zu werden. Ja.
Ja. Ja, würde ich mir auch wünschen, tatsächlich.
Ja. Dann natürlich, ne, der andere Satz. And finally, at last it'll happen, the battle between that character and that character.
Ja.
Und da natürlich eine super open-ended. Keine Ahnung, welche Charaktere er meint.
Nee, also da, also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch einen Blackbeard-Ruffy-Fight sehen werden.
Glaube ich auch.
Eventuell nicht. Auf so einer Kaido-Manier, weißt du, dass wir halt, dass der Fight angeteased wird und dann ist erstmal Arc quasi.
Ja.
Was ich aber auch komisch fände, weil das hatten wir schon. Ja, ansonsten bleibt es wirklich relativ offen, was er damit meint.
Ich meine, I guess, ne, wenn wir von Elbaf als nächstes, wenn wir damit ausgehen, was wir können at this point, denke ich, können wir sehr gut in einen Clash mit Shanks reinstarten. Ne? Kein feindlicher Clash oder so, mehr so ein, hey, bist du wirklich auf diesem Level? Lass mich deine Stärke prüfen, Level, dass vielleicht nicht der Fight beendet wird, ne? Nicht vollständig abgedeckt wird, aber vielleicht initiiert wird in diesem Jahr noch.
Ne? Ja, ja.
Einfach so Shanks-Style, so, hey, Ruffy, du bist an diesem Punkt, du bist Emperor, einer der mächtigsten Piraten, ne? Der aktuell die Meere bereist, lass mich deine Stärke prüfen.
Ja.
So, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wäre natürlich Giga-Hype.
Ja. Ne? Ja, safe.
Was ich erwähnen muss, ne? Die Jump Faster Messages, können wir nicht zu 100% Face Value nehmen. Ne? Ich meine, es waren 3 Jumpfester-Messages, back to back to back, in denen Oda immer wieder angekündigt hat, nächstes Jahr geht's nach Wano und das dann nie passiert ist. Ja,
Mensch.
Also es ist, ne, selber, was er quasi erwartet, was nächstes Jahr passiert, aber wir wissen ja, dass er selber auch sehr spontan manchmal Dinge und Plotstränge einbaut und sowas und dann kann er sich da auch selber nicht immer dran halten. Das heißt, das ist keine Garantie, dass diese Dinge passieren. Das ist ein Ausblick, was höchstwahrscheinlich passieren wird, ja, im groben Rahmen. Nur um das nochmal, ne, als Disclaimer der vielleicht schon gerade zu haben.
Ja, nee, also ich kann ja nur sitzen und sagen, ich freue mich aufs nächste Jahr One Piece.
Safe.
Es war, also wirklich, ich muss ja sagen, ne, wir haben nochmal ganz kurz, um jetzt auch ein bisschen, ne, Real Talk hier zu machen. Wir haben letztes Jahr im August, wenn ich nicht ganz falsch bin, ich kann es nicht richtig genau merken, mit diesem Podcast hier angefangen. Und das war jetzt quasi das erste Jahr, wo wir von vorne bis hinten durchgezogen haben, haben dieses Jahr plus minus 52 Folgen rausgehauen, so über diese komplette Zeit. Was halt schon crazy ist an und für sich. Und es hat sich auch an den Zahlen eben nochmal gerechtfertigt. Wir haben wirklich dieses Jahr ein Wachstum gehabt ohne Ende. Das ist wirklich krass. Wir haben dieses Jahr wir haben endlich die Möglichkeit, ein Gewinnspiel quasi zu machen, auch an euch was zurückzugeben. Wir haben unseren ersten Partner mit Holy bekommen. Also dieses Jahr ist schon ein bisschen was passiert, was wirklich, wirklich cool ist. Und von mir aus kann es sehr gerne genauso weitergehen.
Same. Also wir haben ein Level erreicht mit diesem Podcast, was ich niemals erwartet hätte, dass wir erreichen. Mhm. Wirklich nie. Es ist mega funny für mich zu sehen, dass sich das wirklich aktiv so viele Leute auch anhören und sich das reinziehen und sowas. Mega crazy. Wir haben schon Danke gesagt,
ja,
auch beim Jahresrückblick und sowas. Aber es ist honestly crazy. Es ist honestly,
ja, crazy. Und das Ganze nach nicht mal 1,5 Jahren. Also ich habe gerade geguckt, wir sind jetzt ungefähr bei 1 Jahr und 5 Monaten, wenn diese Folge hier rauskommt, und haben dann 12.000 Wiedergaben gemacht. Und also der ganze Rest und alles ist schon wirklich crazy. Da auch nochmal Danke, ne? Haben wir schon oft genug gesagt, trotzdem kann man sich oft genug sagen, danke auch dafür.
Ja.
So. Hast du noch was?
Was mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob wir das heute jetzt hier thematisieren wollen oder dann vielleicht ein anderes Mal, das können wir uns auch für ein anderes Mal aufheben. Die Thematik vom One Piece Anime Remake, wenn wir darüber sprechen wollen.
Die was? Sorry.
Nochmal. One Piece Anime Remake.
Ach so, ja. Können wir sehr gerne darüber reden. Hätte ich aber tatsächlich verschoben auf die nächste Theorienfolge.
Alright. Ich war, ne, ja, ob du diese oder nächste, wie gesagt, rennt nicht weg, das Thema. Ne?
Ja.
Auch nächste Theorienfolge immer noch brandaktuell, das kann ich euch versprechen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ne, der darf jetzt hyped sein. Die anderen, ja, dann sprechen wir das nächste Mal drüber.
Ja, passt. Genau, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Gib sehr gerne 5 Sterne auf Spotify, Google Podcasts.
Überall, wo geht, wa?
Überall, egal wo ihr diese Folge gerade hört. Auch nochmal vielleicht schön zu erwähnen, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo quasi auf YouTube der Podcast jetzt auch rauskommt. Da könnt ihr auch sehr gerne mal kurz reinschauen. Ein Follow da lassen, ne, der Klassiker. Ich würde sagen, da sind die Folgen wahrscheinlich, nee, das sind die Folgen sogar tatsächlich am zugänglichsten, weil du brauchst ja dafür kein Abo und nichts.
Ja.
Du kannst einfach draufklicken, dir die Folge auf YouTube anhören und gut ist. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, die sagt, hey, ich habe kein Spotify, ich benutze dieser beispielsweise, wo ich mir denke, Bruder, wirklich, dieser?
Komm, dieser ist wild.
Komm, verarsch dich doch selbst nicht. Aber wenn ihr so Freunde habt, dann könnt ihr sie sehr gerne jetzt auch auf YouTube weiterleiten. Da findet ihr einfach unter One Piece für 2. Ihr müsst wahrscheinlich aktuell noch umstellen auf Kanalsuche, weil ihr uns sonst nicht findet. Aber da, ne, findet ihr uns auch. Genau.
Voll.
Gut. Dann hätte ich gesagt, das war soweit von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr übrigens auch. Ne? 2024 wird ein wildes Jahr für alle von uns, hoffentlich. Ich drücke euch alle die Daumen. Ich wünsche uns allen das Beste. Und wenn für euch 2023 ein Scheißjahr war, dann Kopf hoch, 2024 wird mit Sicherheit besser. Es kann immer noch besser werden. Ja. Hebt den Kopf hoch, haltet den Kopf oben, ertrinkt nicht Und das war die letzte Worte von mir in diesem Jahr 2023. Die letzten Worte hat natürlich wie immer unendlich wieder Pascal. Bitteschön.
Die letzten Worte letzte Woche nicht gehabt. Ich fühle mich so neu hier in dieser Rolle mit den letzten Worten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich natürlich für die letzten Worte. Hat mir mega Spaß gemacht, die Aufnahme, ne, dass ich auch nochmal über Chapter 1101 sprechen durfte. War ein Banger-Chapter, war eine Banger-Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch das nächste Jahr in 2024. Hoffe natürlich, ne, alle Vorsätze, die ihr euch für dieses Jahr genommen habt, könntet ihr einhalten. Alle Vorsätze, die ihr euch für nächstes Jahr nehmt, werdet ihr einhalten. Ich bedanke mich für ein jetzt volles Jahr in diesem Jahr 2023 One Piece für zwei und hoffe natürlich auch, dass ihr uns nächstes Jahr weiterhören werdet. In dem Sinne, hört auch gerne nächste Folge wieder rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.